Heute früh sind wir in die Menschwerdung eingestiegen, dort wo natürlich auch das Wirken am Kreuz beginnt. Es gibt ja so schöne Parallele, mein Mitbruder erzählt das immer, also wir können das schon immer hören, aber der Gedanke ist wunderbar, dass Krippe und Kreuz natürlich zusammengehören. Das Holz der Krippe deutet schon auf das Holz des Kreuzes hin. Und eigentlich war es heute im ersten Vortrag heute früh so, dass es Holz der Krippe haben wir da betrachtet, was das alles mit sich bringt, was Jesus eigentlich für uns tut oder Gott für uns tut, indem er Mensch wird, wie er uns entgegenkommt in unsere Schwachheit, wie er uns da schon in den Leiden beisteht und seine Gegenwart zusagt. Und jetzt kommen wir wirklich dahin, wo Jesus in seine Passion eintritt. Also um die Früchte auch des Leidens Christi, die Früchte für uns, die daraus erwachsen, nicht zu verstoßen, und dadurch auch Gott eigentlich beleidigen, wenn wir diese Früchte nicht annehmen, müssen wir auch bei den Leiden Christi genau hinschauen, um sie auch zu verstehen, was Gott für uns getan hat. Auch das ist, glaube ich, ein Problem, was heute viele Gläubige haben, vielleicht auch die Kirche insgesamt, also nicht alle, aber viele vielleicht, dass man auch da zu wenig vom Kreuz spricht. Ich habe mir, wo ich zum Priester geweiht wurde, auch aus meinem Passionistendasein habe ich damals so für mich gesagt, ich möchte in jeder Predigt mindestens einmal aufs Kreuz hinweisen. Es gelingt tatsächlich nicht immer, aber fast immer, sagen wir es mal so. Deswegen, ich sehe es auch schon immer bei KTV, die haben dann immer den weiten Winkel, weil ich so oft aufs Kreuz zeige, das neben mir ist, dass man das auch sieht, wo ich da hindeute. Also das sehe ich schon, dass man auch wissen, dass ich da öfter mal davon spreche. Aber es geht darum, wirklich auch das Leiden Christi zu betrachten, das Leiden Christi genau anzuschauen, nicht wegzuschauen, nicht sagen, na, das kann man ja heute nicht mehr anschauen oder ich will das gar nicht sehen, sondern anschauen, damit wir auch die Früchte, die das Leiden Christi mit sich bringt, annehmen, dass wir es nicht verstoßen. Wie gesagt, und wenn wir das Kreuz oder die Früchte verstoßen, schmähen wir das Kreuz Christi, so nennt es ja auch der Apostel Paulus, und eigentlich letztlich beleidigen wir Gott damit. Also deswegen genau hinschauen und diese Früchte des Leidens Christi auch anzunehmen. Es geht nämlich nicht um ein Mitleid mit Gott zu haben, das wir eigentlich vermessen, dass wir als Geschöpfe Mitleid haben mit dem Schöpfer, sondern es geht wirklich um ein Annehmen dieser Gnade des Kreuzes Christi. Darum geht es. Es geht um das Annehmen der Gnade. Nicht um ein aufs Kreuz blicken oder arme Jesus. Natürlich bringt es das auch mit sich, wenn wir ihn lieben und sehen, wie er verletzt wurde. Aber das ist nicht das Wesentliche, was uns das Kreuz Christi zeigen will, dass wir Mitleid mit Gott haben. Dass wir so ungefähr, wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in eine Vermessenheit kommen. Natürlich haben wir die Sehnsucht, ihn zu trösten, auch in seiner Einsamkeit, in seinem Leid, indem wir ihn lieben. Aber es geht immer darum, dass wir diese Früchte des Leidens auch annehmen, das Kreuz, die Gnade des Kreuzes Christi annehmen, damit es nicht um seine Kraft gebracht wird. Weil eben das Kreuz ihn alles gekostet hat. Und das hat er nicht einfach so gemacht, sondern er hat es gemacht, damit wir in die Freiheit kommen. Also nehmen wir dieses Geschenk Gottes an, sonst wäre die Passion Christi tatsächlich umsonst gewesen. Dieses ganze Leiden, wenn wir es nicht annehmen, was er uns schenkt damit. Also nicht beim Mitleid hängen bleiben, sondern wirklich diese Gnade annehmen. Jesus hat sein Leiden in seiner vollen Menschlichkeit angenommen. Oftmals denken wir ja, naja, Jesus war ja immerhin auch ganz Gott, also so schlimm war es vielleicht gar nicht für ihn. Es war genauso schlimm wie für jeden anderen Menschen. Sogar manchmal, da werden wir danach ein bisschen hinschauen, sogar noch schlimmer, weil er auch alles gesehen hat, was da praktisch auch damit zusammenhängt. Er hat alles gesehen, die Menschen, die ihn verstoßen, die es eben nicht annehmen. Auch das hat nochmal ein zusätzliches Leiden, das wir Menschen gar nicht kennen. Also er hat dieses Leiden in seiner vollen Menschlichkeit angenommen. Das heißt, auch sein Leiden war kein Spaziergang, kein Sonntagsspaziergang. Es war nicht so, ja, der Sohn Gottes leidet ein bisschen und dann ist alles gut. Dann hat er die Menschheit erlöst. Es war kein Spaziergang. Es hat ihn alles gekostet. Und es war auch die größte Prüfung und der größte Beweis seiner Liebe zu uns, war sein Leiden. Und so ist die Frage, wie konnte Jesus wirklich das, der Gott-Mensch, Wie konnte er das annehmen? Beginnen wir dort wirklich, wo wir ganz in die Tiefe schauen, dieses Geheimnis auch des Leidens Christi, gehen wir nach Gethsemane. Der Ölgarten, der Gebetskampf Jesu um das Einfügen in den Willen des Vaters. Und darum geht es ja für uns auch immer wieder, unseren Willen einzufügen in den Willen des Vaters. Es war für Jesus tatsächlich ein echter Kampf. Es war nicht irgendwas, oder er hat nicht, weil er Gott war, es leichter gehabt als wir. Es war ein echter Kampf für ihn, weil er einen göttlichen und menschlichen Willen hatte. Das ist ganz wichtig. Alles andere ist eine Irrlehre, wo man wirklich in der Anfangszeit der Kirche drüber gestritten hat. Monotheletismus nennt sich das, diese Irrlehre, dass man sagt, Jesus hatte nur den göttlichen Willen. Das stimmt nicht. Er hatte einen göttlichen und einen menschlichen Willen. Und deswegen war es für ihn wirklich, wie es für uns auch ein echter Kampf ist, seinen menschlichen Willen in den göttlichen Willen einzufügen. Er hat in dem Augenblick in Gethsemane, als er gebetet hat, er wusste genau, was auf ihn zukommt. Er hat das ganze Ausmaß seines Leidens gesehen, es wurde ihm bewusst. Und er hat in einem wirklichen Gebetskampf darum gerungen, auch das anzunehmen. Das ganze Ausmaß des Leidens, so wie es zur Erlösung der Menschen führt. Und der Evangelist Lukas berichtet uns auch davon, dass Jesus Blut und Wasser geschwitzt hat. Wir kennen das wie ein Sportler, der wirklich sich anstrengend in einem Wettkampf ist sozusagen, der schwitzt auch. Und für Jesus ist es quasi wie so ein Gebetskampf, dass er Blut und Wasser schwitzt. Papst Benedikt der 16. schreibt in seinem, übrigens wirklich eine sehr gute Literaturempfehlung, ist die Jesusbücher von Papst Benedikt, wer es noch nicht hat. Es ist wirklich es ist zwar auch theologisch, aber wenn man das wirklich auch langsam liest, also wirklich geniale Literatur. Also so schreibt Papst Benedikt im zweiten Band des Jesusbuchs: Nirgends sonst in der Heiligen Schrift schauen wir so tief in das innere Geheimnis Jesu hinein wie im Ölberggebet. Nirgends sonst in der Heiligen Schrift schauen wir so tief in das innere Geheimnis Jesu hinein wie im Ölberggebet. Wir müssen immer sehen, dass Jesus als wahrer Mensch nicht sterben wollte. Er wollte natürlich leben als wahrer Mensch. Wollte er nicht sterben. Das müssen wir immer uns auch vor Augen halten. Aber es gab für Jesus was Wichtigeres. Es gab was Wichtigeres für ihn als den eigenen Lebenswillen, den Heilswillen Gottes, auch wenn der Heilswille Gottes ihm abverlangt, den Becher des Todes zu trinken, so nennt es Papst Benedikt. Also diesen Heilswillen Gottes, von dem wir gestern gesprochen haben, den erkennt natürlich auch der Gottmensch in vollkommener Weise. Das können wir Menschen nicht, dass wir den Heilswillen Gottes vollkommen erkennen. Er ist nicht durch der freie Wille des Gottessohnes, ist eben nicht durch die Sünde beeinflusst, so wie bei uns, sondern er erkennt vollkommen die Güte Gottes und damit auch den Heilsplan Gottes mit dem Leiden, das jetzt eben bevorsteht. Und Papst Benedikt nennt es so, dass er in diesem von der Sünde unberührten Willen ringt Jesus am Ölberg nun darum, den Naturwillen des Menschen, der sich eben durch die Sünde, der Naturwille des Menschen, durch die Sünde in die Opposition zu Gott gestellt hat. Er steht dem Willen Gottes gegenüber und diesen will er im Ölberggebet eben in das Zusammenwirken mit dem Gotteswillen, mit dem Willen Gottes zurückholen. Er kämpft den Kampf für uns. Er geht uns diesen Weg schon voran. Es ist ein echter Kampf zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Willen Jesu. Und der Hebräerbrief, wir kennen ihn alle, er ist so ein bisschen geheimnisvoll, schwer zu verstehen in manchen Sachen, aber eigentlich ist er durchgängig auch durchzogen von dem Gedanken, dass die ganze Passion Jesu ein betendes Ringen mit Gott dem Vater ist und zugleich mit der menschlichen Natur. Bekennen das, obwohl er der Sohn war, hat er das, was er gelitten hat, durch den Gehorsam gelernt. Für so manche Aussagen denkt man dann mal im Hebräerbrief, das ist ein bisschen komisch. Aber die Passion Jesu war für Jesus wirklich ein betendes Ringen mit Gott dem Vater und zugleich auch mit seiner menschlichen Natur. Also dieser Widerstreit, den wir Menschen ja alle kennen, den hat Jesus da für uns gekämpft im Ölberggebet, um eben auch das zu erlösen bei uns, dass die beiden Willen, unser menschlicher Wille und der Wille Gottes, sich gegenüberstehen und immer wieder auch, also dass sich der menschliche Wille in Opposition zu Gott stellt, das wollte er schon damit erlösen. Also er hat diesen Kampf für uns gekämpft und deswegen, wenn wir haben ja gesagt, wir können Gott finden, wir können Jesus finden, dort, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir leiden, wie oft leiden wir darunter, dass wir nicht den Willen Gottes erfüllen können. Dann Jesus anvertrauen und sagen, Jesus, du kennst mich, du verstehst mich. Also wie gesagt, es gibt keinen Bereich, wo uns Jesus nicht versteht. Er weiß, wie es uns geht, wenn wir damit ringen. Wir sind immerhin von unserem Willen durch die Sünde beeinflusst und erkennen den Heilsplan Gottes nicht. Jesus weiß das. Aber wir dürfen zu ihm kommen und dürfen an dieser Gnade, deswegen sage ich, genau anschauen, was die Passion Jesu eigentlich bedeutet, um diese Gnade auch für unser Leben wirksam zu machen. Jesus hat uns diese Gnade schon erworben. Wenn wir ihm das anvertrauen, nicht sagen, jetzt muss ich mich aber bemühen und jetzt, wenn ich das endlich geschafft habe, dann bin ich bereit für den Willen Gottes. Nein, zu Jesus gehen und sagen, Jesus, hilf mir. Du hast es selber erlebt am Ölberg. Und deswegen, er kommt uns hier nahe und er kommt uns zu Hilfe. Durch den Gehorsam Jesu gegenüber dem Willen des Vaters kommt es zur Gemeinschaft der beiden Willen. Und das ist das, was im Hebräerbrief steht, eben, obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Wir könnten uns ja fragen, warum soll der Sohn Gottes seinem Vater gehorsam sein? Er war ja selber Gott. Aber das liegt an diesen zwei Naturen, also dass Jesus wirklich zwei Naturen hat, ganz Gott und ganz Mensch. Und so hat er als Gottmensch durch den Gehorsam gelernt, sich einzufügen in den Willen des Vaters. Und dann ringt er sich durch zu sagen, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber es hat ihn viel gekostet in dem Augenblick. So sehr hat es ihn angestrengt, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat, weil er so gerungen hat, den Willen, der durch die Sünde beeinflusst in Opposition zu Gott steht, wieder zurückzuholen, das Zusammenwirken mit Gottes Willen. Also auch hier, das ist schon das Erste, hier fängt es ja bei uns auch an, die Entscheidung für Gott. Hier ist schon das Erste, wo Jesus eine Tür aufgemacht hat für uns. Dass wir sehen, durch Jesus kommen wir auch wieder zurück in den Willen des Vaters. Es ist nicht bloß, dass er uns quasi zurückgeholt hat durch die Auferstehung schon, sondern schon hier hat er erlöst unseren Willen. Aber nur durch ihn selber können wir das nicht. Wir müssen immer wieder zu ihm kommen. Und letztendlich geht es ja dann weiter mit der Passion. Und der Gottmensch selber setzt sich der Verlassenheit der Menschen im Leid aus. Wie oft sind wir im Leid, dass wir von allen verlassen sind. Leiden am Getrenntsein von Gott, leiden an der eigenen Geschöpflichkeit und unserer Begrenztheit und der Verlassenheit. Wir fühlen uns ganz verlassen und einsam. Das ist dieses Malum Metaphysicum, was ich gesagt habe, dieses Leiden an der eigenen Geschöpflichkeit und am Getrenntsein von Gott. Um eben uns Menschen davon zu erlösen, wirklich davon zu befreien, musste sich auch Jesus als der Gottmensch dieser Gottverlassenheit vollkommen aussetzen, obwohl er natürlich selber in der einen Person wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Zwei Naturen in einer Person. Also er musste sich auch der Verlassenheit von sich selbst sozusagen aussetzen von Gott, um uns davon zu erlösen. Und hier ist dann der Punkt erreicht, wo wirklich die vollkommene Ohnmacht Gottes auch gegenüber dem Leid spürbar wird. Also Jesus wird wirklich zum Ohnmächtigen, der Allmächtige wird zum Ohnmächtigen. Er setzt sich dem Leid so aus, wie es wir Menschen erleben. Er liefert sich dem Leiden vollkommen aus. Wie gesagt, das heißt aber nicht, dass dadurch Gott in der Passion Jesu machtlos gewesen wäre, sondern dadurch, dass er es freiwillig annimmt, zeigt er hier eigentlich geradezu seine Allmacht. Diese Allmacht muss man eben immer wieder vom Wesen der Liebe her denken, dass er das freiwillig auf sich nimmt. Kommen alle so weit mit? Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo es wirklich sehr, sehr in die Tiefe geht. Aber ich denke, das passt. Wir gehen langsam durch. Genau, das Wesen der Liebe zeigt uns hier die Allmacht dadurch, dass er das freiwillig tut. Die Tatsache, dass Gott aus Liebe auf die Ausübung seiner Allmacht freiwillig verzichten kann und es auch tut, ohne daran gehindert zu werden, das ist die wahre, ohne daran gehindert werden zu können, das ist die wahre Allmacht der göttlichen Liebe. Und wir wissen alle, dass der Versucher Jesus davon abbringen wollte, aber er hat es nicht geschafft. Das ist die wahre Allmacht, dass die Liebe auch das überwunden hat. Und auch hier ist wieder das genial gemacht, da bei dem Film The Passion von Mel Gibson, als wirklich am Kreuzweg der Teufel so nebenher, so mit seinem hämischen Grinsen so nebenher läuft und immer wieder so auftaucht, aber Jesus ihn völlig ignoriert. Also er kommt gar nicht an ihn ran, weil Jesu Liebe und die Allmacht Gottes in dem Augenblick, die sich in der Liebe zeigt, stärker ist. Auch in Gethsemane bei diesem Film, das ist genial dargestellt, weil genau so ist es. Jesus betet dieses Gebet, er ringt darum. Der Böse ist die ganze Zeit nebendran, flüstert ihm ins Ohr. Jesus reagiert überhaupt nicht. Er ist ganz auf das, was jetzt der Wille des Vaters ist. Er ist ganz auf den Vater, auf sein Gebet, eben diesen Widerstreit der Willen. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen vom Bösen. Also die Allmacht ist trotzdem komplett vorhanden in dem Augenblick und die Allmacht der Liebe ist. Und letztendlich diese Gottverlassenheit, die sich Jesus ganz freiwillig eingibt, zeigt sich natürlich bei dem Schrei am Kreuz Jesu: Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Sohn Gottes schreit diesen Schrei für das ganze Leiden der Menschheit aus. Markus 15, 34 ist es. Und dieser Schrei, das drückt die tiefste Tiefe unseres Leidens aus. Wo bist du, Gott, wenn wir leiden? Wo bist du, Gott? Eli, Eli, lema sabachthani. Und diesen Schrei, den teilt Jesus mit uns am Kreuz, mit uns Menschen. Er, der selber Gott war, ist unglaublich, sich das vorzustellen, wie tief er sich in dieses Leid reinbegeben hat. Er schreit diesen Schrei für uns. Bekommt er eine Antwort auf diesen Schrei? Er bekommt eine Antwort, aber erst am Ostermorgen. Die Antwort des Vaters und der Sieg der Liebe über das Leid ist am Ostermorgen. Gott Vater gibt mit der Auferweckung Jesu am Ostermorgen die Antwort auf den Schrei Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du dich verlassen? Jesus hat mit diesem Schrei mit und für die ganze Menschheit, für uns alle, die wir hier sitzen, die ganze Menschheit zu allen Zeiten. Und wir sind mittendrin. Für uns alle hat er diesen Schrei an den Vater gerichtet und Gott, der Vater, weckt ihn in der Kraft und uns alle in der Kraft des Heiligen Geistes am Ostermorgen auf. Das war die stellvertretende Klage für alle, die Klage Jesu, für alle, die keinen Sinn im Leiden erkennen können. So wird Leid und Tod am Kreuz besiegt, weil Jesus in seiner ganzen Liebe, in seiner Liebe, in der Liebe des Vaters und des Heiligen Geistes für uns leidet und stirbt Und durch dieses Leiden und Sterben hat er uns auch im Leid mit reingenommen, in die Liebe, in die trinitarische, in die Liebe der Dreifaltigkeit und hat uns zurückgeholt. Wir müssen immer sehen, dass wir auch nicht am Kreuz alleine hängen bleiben dürfen. Wir müssen das immer von der ganzen Dreifaltigkeit aussehen. Es war nicht nur das Werk Jesu, es war das Werk des dreifaltigen Gottes. Der Sohn leidet stellvertretend, nimmt er uns mit ans Kreuz, alle Menschen, die er so sehr liebt und nach denen sich der Vater so sehr sehnt. Er nimmt uns mit, nimmt dieses Leid auf sich bis in die tiefste Tiefe unseres Leidens. Der Vater weckt ihn auf, er antwortet auf diesen Schrei der Menschheit, warum hast du mich verlassen? Er weckt ihn am Ostermorgen auf, mit ihm uns alle im Heiligen Geist, in diesem Strom der Liebe und wir sind wieder mit reingenommen. Wir dürfen es, also wie gesagt, das Heilswerk der Erlösung dürfen wir immer nur oder müssen wir immer nur in der ganzen Trinität denken, in der ganzen Dreifaltigkeit. Gott ist mit seiner ganzen Fülle in diesem Heilswerk gegenwärtig. Und so ist, was ich heute in der Predigt gesagt habe, dieses Heilswerk Jesu Christi für alle Zeiten unvergänglich geworden. Durch die Auferweckung des Vaters, durch dieses Zurückholen in die Ewigkeit des Vaters. Und so bekommt im Kreuz Christi das Leid einen tiefen Sinn. Der Passion Jesu zeigt Gott, wie ernst er die Leiden der Menschen nimmt, indem er sie in seiner Allmacht nicht einfach ignoriert, sondern selbst annimmt. In seiner Passion ist Gott selbst den Weg eines leidenden Menschen bis zum Tod gegangen. Er schafft das Leid zwar dadurch nicht aus der Welt, das wäre ein Irrglaube und das wäre auch für uns, das wäre wirklich ein Luftschloss, was uns die Atheisten immer wieder vorwerfen, dass wir sagen, wenn wir Christen sind, müssen wir nicht mehr leiden. Das Leid bleibt, aber es nimmt dem Leiden die Sinnlosigkeit, weil wir wissen, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens, unseres Leidens, selbst in den tiefsten Abgründen der Gottverlassenheit, finden wir die Liebe Gottes. Es gibt keinen gottlosen, keinen unerlösten Bereich mehr im Leben eines Menschen. Keinen. Keinen. Es gibt keinen Abgrund, wo Jesus nicht gewesen wäre. Überall in unserem Leben können wir Gott finden. Und das ist für uns so wichtig, wenn wir uns manchmal so schlecht und weit weg von Gott fühlen. Gott ist da, er ist gegenwärtig, gerade da. Und das in seiner größten Liebe, wo er alles für uns gibt, wo er sich selber dieser Gottverlassenheit, diesem Malum Metaphysicum, dieses Leiden an der Geschöpflichkeit aussetzt. Für Hiob war für den leidenden Hiob war Gott noch weit weg gewesen. Er schien weit weg. Für einen gläubigen Christen lässt sich Gott im Leid geradezu finden. Das müssen wir immer auch sehen. Für den leidenden Hiob, schien Gott noch unendlich weit weg zu sein. Und für einen gläubigen Christen lässt sich Gott gerade im Leid finden. Und das ist der Grund, warum der Apostel Paulus im Gekreuzigten Gottes Kraft und Gottes Weisheit sieht. Gottes Kraft und Gottes Weisheit sieht er im Gekreuzigten im 1. Korintherbrief 1,24. Und somit kann man wirklich sagen, dass das Kreuz Jesu Christi die Antwort Gottes auf die Theodizee-Frage ist. Es ist die Antwort Gottes, dass er sagt, ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht, ich nehme das Leid zwar nicht weg, aber ich teile es mit dir. Ich gehe gemeinsam mit dir durch das Leid. Das Leid ist gegenwärtig in der Welt. Das spüren wir jeden Tag. Ich glaube, jeder Mensch spürt es, dass wir leiden müssen. Es hat aber durch Leiden, Tod und Auferstehung Christi für uns glaubende Menschen die Sinnlosigkeit verloren. Und darum geht es in der Nachfolge Jesu, dass wir eben eine spirituelle Möglichkeit finden, das erfahrene Leid auszuhalten und ihm einen Sinn abzugewinnen, indem wir darin in unseren Leiden die gekreuzigte Liebe Jesu Christi finden. Darum geht es in unserem Weg der Nachfolge. Das kann eben in einer wirklich, oder muss sogar, in einer aufrichtigen und ehrlichen Weise geschehen. Wir haben schon gesagt, die Leiden nicht wegschieben, auch die Leiden Christi genau anschauen. Manchmal sind wir vielleicht klagend oder anklagend, wie der Hiob. Wenn wir das, aber es muss ehrlich sein. Alles andere, wenn wir nicht ehrlich uns auch unserem Leiden stellen, wäre eine Bagatellisierung des Leids. Und das ist einfach, ja, eine Schmähung des Kreuzes Christi und auch ein naives Sein, ein naives menschliches Sein. Deswegen hat es Gott ja auch angenommen. Und Gott nimmt unser Menschsein so sehr ernst, dass er sich auch in diese Leiden reinbegibt. Und durch das Kreuz Christi haben wir eben wirklich einen erfahrbaren Beweis, wie wir heute früh gesagt haben, dass wir oft vorgeworfen bekommen von Atheisten, dass wir uns das alles ausdenken, aufs Jenseits vertrösten, aber wir wissen, das Kreuz Christi ist eine Realität und wir haben einen erfahrbaren Beweis. Deswegen hat Gott unsere Erde berührt mit seinen eigenen Füßen. Wir haben einen erfahrbaren Beweis für das zukünftige Heil bekommen. Und aus diesem Grund schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief 8,18: Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Darum geht es, die Leiden heute, die uns widerfahren, anzunehmen, im Kreuz Christi einen Sinn zu entdecken und wirklich für die künftige Herrlichkeit, diese Hoffnung auf die künftige Herrlichkeit darin zu finden. Der erfahrbare Beweis für das zukünftige Heil ist das Kreuz. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Das ist die Hoffnung, aus der unser Glaube lebt, dass Gott am Ende wahrhaftig, wirklich, wie auch immer, wie er das ist seine Sache, wie er das macht, aber er wird alles gut machen. Und jetzt schon können wir Menschen darauf bauen, indem wir uns Jesus Christus, sein Kreuz, den gekreuzigten Heiland, vor Augen stellen. Deshalb ist es so wichtig, immer wieder dieses Kreuz zu betrachten, dieses Kreuz in unser Leben aufzunehmen, diese Quelle der Liebe, diese Quelle der Gegenwart Gottes bis in die tiefste Tiefe unseres Lebens wahrzunehmen. Darum geht's. Deswegen ist das Kreuz das Zeichen des Sieges, deswegen ist im Kreuz Heil, Hoffnung und Leben. Eine Botschaft der Freude, auch wenn es viel Tiefe war jetzt, viel Theologie vielleicht, aber es geht wirklich darum, auch einzudringen und eben, ich glaube, es ist auch mal ganz gut, ein bisschen sich selber zu fordern, um reinzugehen, auch in die Tiefe unseres Glaubens, dass wir halt auch nicht stehen bleiben an der Oberflächlichkeit, sondern wie so eine Tiefenbohrung immer wieder auch in unseren Glauben tief reinbohren, damit wir da an die Quelle kommen, nicht, dass es irgendwie so verhärtet im Sandkasten, wenn dann der obere Sand fest wird, dass man da immer mal durchbohrt, dass man wieder runterkommt. Das ist wichtig auch hinzuschauen. Deswegen ist es auch, da werden wir dann morgen drüber sprechen, über die Betrachtung des Leidens Christi, so wie es auch die Passionisten machen, um da auch wirklich immer, da wird es auch dann ein bisschen praktisch, da wirklich auch Gewinn draus zu finden, wie wir auch das Leiden Christi immer wieder betrachten, dass wir aus dieser Quelle leben, dass wir so verbunden bleiben und uns da reinführen lassen, eben das Geheimnis des Kreuzes. So viel für heute vom Kreuz und Leiden. Heute Abend werden wir das Kreuz wirklich betrachten, anbeten, Jesus in den Gekreuzigten und dann auch den Segen empfangen mit der Kreuzreliquie. Dort ist ein Stück des Kreuzes, das die Menschheit erlöst hat. Und deswegen können wir uns wirklich da auch voll reingeben in diesen Segen. Und eben die Gegenwart des Kreuzes ist auch da ein erfahrbarer Beweis für das Heilswirken Gottes. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.